Leute, hier ist Romans und ich sitze gerade hier mit Manuel. Manuel Knapp, um genau zu sein, Studienleiter bei der Europäischen Akademie in Berlin. Und wir reden heute über die Zukunftsszenarien der EU. Manuel, möchtest du dir mal selber vorstellen?
Ja, hallo Romans, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um mit dir über die Zukunft Europas zu sprechen. Wie du gesagt hast, ich bin Studienleiter bei der Europäischen Akademie hier in Berlin. Das erklärt sich nicht von selbst, was ist ein Studienleiter. Ich bin im Hauptberuf damit beschäftigt, Menschen europapolitische Bildung zu vermitteln, also Hintergründe zu erklären, wie Europa funktioniert, sie zu schulen, sie aufmerksam zu machen über die Entwicklung der Europäischen Union und auch Fragen zu beantworten. Also im Prinzip das, was wir heute vielleicht tun. Und im Ehrenamt bin ich auch europapolitisch engagiert. Ich bin hier Vorsitzender von der Europa-Union in Berlin. Also du siehst, ich bin sowohl im Hauptberuf als auch im Ehrenamt tagtäglich mit Europa beschäftigt.
Die Europa-Union. Ich glaube, ich bin Mitglied in der Europa-Union. Aber ich bin nicht ganz sicher.
Das ist möglich. Vielleicht bist du auch Mitglied bei der JEF, der Jungen Europäischen
Genau, bei
Föderalisten.
denen
Genau.
bin ich Mitglied.
Genau, das ist unser Jugendverband. Genau.
Das dachte ich ja. Also eine sehr gute Frage für den Anfang, weil ich mir so dachte, so, was ist eigentlich die Europäische Akademie Berlin? Weil als ich es gerade gegoogelt habe, kam als erstes Booking.com drauf und eine Sternbewertung von 8,2. Also soll Übernachten da anscheinend ganz gut sein. Aber die Frage, ich kann mir irgendwie nicht gut vorstellen, dass es einfach nur ein Hotel ist. Deswegen, was ist die Europäische Akademie in Berlin?
Du hast ganz recht, wir sind auch auf Booking. Das bedeutet, dass man bei uns auch übernachten kann. Und wieso ist das so? Wir sind ein Tagungshaus. Also Menschen, die hier bei uns Seminare besuchen, können auch übernachten. Wir werden dieses Jahr 60 Jahre alt und schon vor 60 Jahren hat man damals noch geteilt in Berlin gesagt, wenn die Leute einmal aus West-Berlin oder aus Europa hier zu uns anreisen für ein Seminar zur europäischen Integration, zu diesen ganzen Themen, dann reisen die am anderen Tag nicht schon wieder ab oder am gleichen Tag noch selber. Deswegen haben wir auch hier Betten und bieten das unseren SeminarteilnehmerInnen auch an, hier zu übernachten. Und das ist auch für Externe möglich. Wenn du mal nach Berlin kommst und du möchtest hier im Berliner Grunewald übernachten, kannst du auch bei uns ein Zimmer buchen, eben über diese Portale. Oder noch besser, du nimmst teil an unseren verschiedenen Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen und schaust dir mal an, was wir sonst noch so tun.
Eine sehr smoothe Werbung, würde ich mal sagen.
Dankeschön.
Ich glaube, ich wollte sogar einmal dran teilnehmen, weil ist die Sommerakademie, die Europäische Sommerakademie, auch bei euch in Berlin in
Genau.
der?
Genau.
Da wollte ich dran teilnehmen. Ich hatte sogar eine Zusage, aber ich konnte an den Tagen nicht. Deswegen nächstes Jahr,
Absolut.
vielleicht bin ich nächstes Jahr da.
Komm vorbei. Also wir haben, vielleicht darf ich diesen Werbeblock noch kurz nennen, wenn du mich schon gefragt hast, wir haben ganz unterschiedliche Projekte und Veranstaltungen. Also das ist zum einen für junge Menschen, die sich mit Europa beschäftigen, sei es im beruflichen Kontext oder eben auch im aktivistischen Bereich, bis hin zur Erwachsenenbildung, zur Erinnerungskultur, Geschichte der Europäischen Union, aber auch Geschichte Deutschlands in der Zeit vor der EU. Also ne, wie gehen wir mit Nationalsozialismus um, mit den Spuren der Vergangenheit, wie gehen wir aber auch mit aktuellen Themen wie Desinformation um, Medienkompetenztrainings bieten wir auch an. Also wir haben die ganze Bandbreite hier im Haus und ich bin ja nicht nur der einzige Studienleiter, ich habe hier ein Team von insgesamt 39 anderen Menschen, die dafür sorgen, dass zum einen die Inhalte stimmen, aber du dich auch bei uns wohlfühlst, wenn du uns als Tagungshaus findest auf Google.
Das, also Leute, ihr habt gehört, wenn ihr Lust habt, euch europäisch weiterzubilden oder an Workshop teilzunehmen oder auch einfach nur in einem wunderschönen Haus mit 8,2 Sternen auf Booking.com zu übernachten, dann geht auf jeden Fall ins Europäische Akade in die Europäische Akademie in Berlin. Das war's mit dem kleinen Werbeblock für heute. So, um jetzt zum Thema zu kommen, wollte ich einmal, um einzusteigen, zu fragen, wo steht die EU jetzt gerade? Ungefähr.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Zum einen, weil die EU ja schon seit ihrer Gründung besteht und einige Stürme schon hinter sich hat. Aber wenn wir gerade schauen, sind wir gesellschaftlich in einer großen Transformationsphase. Es wandelt sich viel, sei es im Energiebereich, dass wir uns fit machen für die Klimawandelthemen, also für den Klimawandel oder aber auch die Herausforderungen durch den Krieg Russlands in der Ukraine, steht die EU vor vielen Herausforderungen. Und die EU als politisches System muss darauf eine Antwort finden. Sie hat nicht immer gleich eine Antwort parat, aber hat in den letzten Jahren auch bewiesen, dass sie mit den Herausforderungen umgehen kann.
Du hast gerade Stürme erwähnt. Kannst du noch einige Stürme aus der Vergangenheit von der EU erwähnen, bei Namen?
Klar, gerne. Also da ist zum einen natürlich die Pandemie, die uns als Gesellschaften in Europa und auch weltweit natürlich getroffen haben. Und die EU aber auch, weil auf einmal wir nicht mehr zur Arbeit gehen konnten, die einzelnen Menschen sich neu einstellen mussten auf dieses Geschehen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Europäische Union und auf den Binnenmarkt, also die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist so ein Thema, das uns noch bis vor ganz kurzer Zeit beschäftigt hat. Ein weiterer Sturm ist so ein, da blutet mir auch persönlich das Herz, als Großbritannien ausgetreten ist aus der Europäischen Union. Ich glaube, das gab es ja auch so noch nie und das war ein Sturm, den man so noch nicht hat aufziehen sehen und dem man irgendwie trotzen musste. Und dann natürlich auch ein bisschen länger zurück die Finanzkrise und auch die Währungsunsicherheit, die wir hatten vor über 10 Jahren. Also das waren immer so Momente jetzt in den jüngeren Vergangenheit, die EU durchzustehen hatte.
Kannst du dir vorstellen, dass Großbritannien wieder zurück in die EU kommen würde? Das ist eine random Frage an der Seite.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Vielleicht nicht morgen und auch nicht in diesem Jahrzehnt, aber ich glaube, langfristig könnte Großbritannien wieder der EU beitreten. Und sie könnten auch jederzeit natürlich wieder einen Antrag stellen.
Also Großbritannien, falls ihr es hören solltet, wir sind offen für euch. Da ist also die Frage, es wurde ja während den Brexit-Verhandlungen sehr häufig darüber gesprochen, dass die EU eigentlich nur in Anführungsstrichen Geld der Großbritannien kosten würde. Da frage ich mich so, also ich kenne natürlich schon sehr viele Vorteile von der EU, jetzt da ich halt so in dem Bereich aktiv bin, aber die Frage ist jetzt für jemand anderen, weil wenn ich in meinem normalen alltäglichen Leben an die EU denke, dann denke ich an die Schule. Und wie ich darüber in der Schule gelernt habe. Und das war jetzt nicht wirklich interaktiv, sondern mehr so stumpf in meinem Buch abgelesen. Und da merkt man das nicht wirklich im alltäglichen Leben. Also wo würdest du sagen, dass die EU Vorteile, vielleicht auch Nachteile für normale Menschen, den Otto-Normalverbraucher, halt in seinem Otto-Normalleben hat?
Vorteile, glaube ich, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber sprechen, oder auch Begegnungspunkte, Berührungspunkte mit Europa. Also wenn du in den Supermarkt gehst und einfach die Vielfalt an Waren dort anschaust, du hast Wein aus Frankreich, ja, du hast Käse aus Österreich, ja, oder auch aus Staaten, die mit der EU eng zusammenarbeiten, wie die Schweiz. Das sind alles Produkte, die einer größeren Masse zur Verfügung stehen, weil die Kosten zum Beispiel für die Produktion und für den Transport dieser Güter relativ günstig sind. Und wenn ich ein Käsehersteller bin aus Norditalien und ich möchte über Italien hinaus exportieren, habe ich auf einmal Zugang zu diesem ganzen europäischen Binnenmarkt, also diesem Wirtschaftsraum, ohne wirkliche Kosten, Transaktionskosten nennt man das, also Zölle, ja, irgendwelche Kontrollen an den Grenzen. Also ich kann relativ schnell einfach meine Ware oder meine Dienstleistung auch anbieten. Als Person, wenn ich jetzt nicht der Konsument bin, sondern der Mensch, der Europa genießen möchte oder die Vorteile nutzen möchte, das ist zum einen Erasmus für junge Menschen, die studieren und in einem anderen Land mal für 1-2 Semester studieren möchten, aber auch für Menschen in Ausbildung bietet zum Beispiel dieses Europa-Programm Erasmus die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und dort Erfahrungen zu sammeln. Also das ist eine ganze Bandbreite, die uns diese europäische die Integration und der europäische Zusammenschluss uns bietet.
Soweit ich mich erinnern kann, mein Lieblingswort in diesem Interview bis jetzt, geht es Großbritannien wirtschaftlich nicht so gut, seitdem die aus der EU ausgetreten sind. Und ich kann mich daran erinnern, dass im Wahlprogramm der AfD zumindest sehr plakativ darüber gesprochen wurde, über den Dexit. Und da frage ich mich so, was aus Deutschland werden würde, wenn wir aus der EU austreten würden, also wie es das wirtschaftlich passieren würde. Plus, ist es ja dann wiederum etwas anderes, wenn Deutschland aus der EU austritt, weil Deutschland ja eines der Gründungsländer ist und das ja schon irgendwie, wenn die Gründungsländer nicht mehr da sind, was dann?
Ja, das ist statistisch auch bewiesen, dass es Großbritannien schlechter geht als, also jetzt nach dem Brexit, als davor, als sie Mitglied waren. Das sieht man an den Wirtschaftszahlen. Also die Wirtschaftsleistung ist eingebrochen. Wir kennen auch die Bilder, wenn wir in den letzten Jahren nach Großbritannien geschaut haben, da waren Regale im Supermarkt leer, weil einfach auch die Lieferketten nicht mehr funktioniert haben. Also das positive Beispiel, was ich gerade gebracht habe, hat zum Beispiel nicht mehr funktioniert, weil die Waren einfach dann an der Grenze standen in Dover oder in Calais und konnten nicht mehr gehandelt werden. Salat verfault, ja, Gemüse ist nicht mehr frisch, das aus Südfrankreich und Spanien kommt. Also wir leben schon so integriert zusammen, dass es jetzt tatsächlich auffällt, wenn Großbritannien nicht mehr der Europäischen Union angehört, was es für Konsequenzen hat. Auch Menschen, die zum Wohlstand in Großbritannien beigetragen haben, sei es im sozialen Bereich, sei es in Krankenhäusern, Schulen, die dann einfach auch keine Zukunft mehr gesehen haben, sind aus Großbritannien raus. Also sie haben das Land verlassen. Sei es EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die dort waren, oder aber auch Britinnen und Briten, die nach Deutschland gekommen sind. Hier in Berlin haben wir eine ganz große Community von Britinnen und Briten, die gesagt haben, ich finde in England, Schottland, Wales ohne die EU keine Zukunft mehr. Und wir sind jetzt in Deutschland oder auf dem Kontinent, wie die Briten es sagen, und suchen hier ihr Glück. Und jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen. Rechtspopulistische Parteien wie die AfD versuchen den Nationalstaat als das Nonplusultra zu sehen und fordern unter anderem auch den Austritt aus der Europäischen Union. Das Beispiel, das Großbritannien uns jetzt vorgemacht hat, zeigt ja eigentlich, dass kein weiteres Land seit 2016 oder seit 2020 wirklich diesem Beispiel gefolgt ist. Also hat nicht einen Nachahmungseffekt ausgelöst, dass man außerhalb der EU besser dran ist. Und die AfD hat August war ja ihr Parteitag zur Aufstellung der Liste für die Europawahl, hat da auch in der Rhetorik teilweise auch wieder zurückgeschraubt und gesagt, ja, wir wollen ja eigentlich nicht ganz raus, aber wir wollen ein Europa der Vaterländer. Also weniger EU und supranationale Zusammenarbeit, mehr Nationalstaat. Ob das wirklich funktioniert in so einer integrierten Welt, in der wir leben, das mag ich hier doch sehr bezweifeln.
Falls du dich fragen solltest, warum ich immer nach unten schaue, ich schaue auf mein Handy, weil da meine Fragen drauf sind.
Alles gut.
Deswegen bin ich eher mehr so hier so am herunterswipen. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel die Balkanstaaten anschauen, ich habe mir schon mal nachgedacht, für welche Länder der EU ist die EU wirklich nötig, in Anführungsstrichen so schon fast überlebensnotwendig, weil die wirtschaftlich nicht stark genug sind, alleine klarzukommen. Und für welche Länder ist es eher so, theoretisch könnte man es alleine schaffen, aber die EU ist noch so ein Kirschchen auf dem Sahnehäubchen. Weil zum Beispiel, das sind die Kopenhagener Kriterien, wo halt gesagt wird, was ein Land für Ansprüche bzw. für Kriterien erfüllen muss, um in die EU aufgenommen zu werden, theoretisch. Und eines davon ist ja auch das Kriterium von wirtschaftlicher Stabilität, Wirtschaftsstabilität, weil halt gesagt wird, es ist gefährlich, wenn ein Land in die EU eintritt, wo die Wirtschaft instabil ist, weil die großen Superwirtschaftsmächte in der EU halt dann die Wirtschaft in dem kleinen Land halt kaputt machen könnte, wenn die halt nicht mithalten könnten. Also, aber das ist auch nur was mein Sovi-Unterricht und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Sovi viel gelernt habe. Also, und das war wahrscheinlich auch sehr lose erklärt. Vielleicht möchtest du die Kopenhagener Kriterien am Anfang auch nochmal selber erklären, damit ich euch erkennen will, erzähle. Okay.
Okay, fangen wir mal an mit den Kopenhagener Kriterien. Du hast recht, die Staaten, die jetzt noch nicht der Europäischen Union zugehören, müssen bestimmte Kriterien erfüllen, wenn sie der Europäischen Union beitreten möchten. Und für den historischen Hintergrund und den historischen Kontext sei hier auch noch gesagt, dass die Kopenhagener Kriterien Anfang der 90er Jahre gegründet oder aufgestellt wurden, weil man gesehen hat, nach dem Fall der Mauer und auch ne, der freien Entscheidung der Staaten östlich von Deutschland, die Mitglied werden möchten zur Europäischen Union, dass man bestimmte Kriterien braucht, um sie aufzunehmen, um sie quasi an dieses europäische Niveau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit anzugleichen und heranzuführen. Deswegen gleichen sie sich nicht den Superpowern Frankreich und Deutschland an, sondern der gesamten Gemeinschaft. Also dieser Binnenmarkt stellt ein gemeinschaftlicher Markt dar. Also es gibt nicht mehr die nationalen Volkswirtschaften Frankreichs, Spaniens und was weiß ich, Italiens und Deutschlands, sondern das ist alles integriert. Es wird zwar immer noch von den nationalen Volkswirtschaften gesprochen, aber im Prinzip haben wir einen Wirtschaftsraum. Und damit Staaten ihre rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um den ganzen rechtlichen Besitzstand, also alle Regeln und Verordnungen, die wir in der EU schon haben, erfüllen können, müssen die Staaten sich vorbereiten. Sie müssen ihre nationalen Systeme im Recht, in Wirtschaft, in der Politik so anpassen, dass sie kompatibel sind. Und wenn diese Checkliste erfüllt ist, haben die Staaten die Möglichkeit, der Europäischen Union beizutreten. Das haben wir seit 1995 jetzt des Öfteren erlebt, auch eben nach dem Fall der Mauer und dem Fall des Eisernen Vorhangs und bis zuletzt eben auch Kroatien, das 2013 beigetreten ist. Und deswegen ist es so, wie du gesagt hast, dass man Reformen unternehmen muss, um der EU beizutreten. Aber jetzt ist die Frage, die du auch noch gestellt hast, ist sie denn nötig? Ja, also für wen ist die EU so das Sahnehäubchen obendrauf? Jean-Claude Juncker, der war Kommissionspräsident vor Ursula von der Leyen, hat mal gesagt, es gibt nur kleine Staaten in Europa. Es gibt die, die sowieso klein sind, weil sie weniger Einwohner haben oder wenig Fläche haben. Und es gibt die Staaten, die klein sind, aber es noch nicht verstanden haben, dass sie klein sind. Und er meinte damit, dass wenn wir das auf globaler Ebene anschauen, im Vergleich zu den USA oder China oder aber auch den BRICS-Staaten, also dem Zusammenschluss von diesen Schwellenländern, würde jedes einzelne Land für sich genommen viel zu klein sein, um mit denen wirtschaftlich oder politisch oder auch rechtlich dagegen anzukommen. Und deswegen hat man in Europa diese Gemeinschaft, die dann als Gemeinschaft der 450 Millionen Menschen oder eben auch der Stärke, der wirtschaftlichen Stärke, diesen Supermächten China und USA was entgegenstellen kann. Also, um es kurz zu sagen, es ist für alle notwendig, wirtschaftlich zu kooperieren und für einige ist es noch notwendiger, den Zusammenschluss zu suchen.
Danke. Es kommt eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen eigensinnig ist, aber auch irgendwie Teil des Themas ist. Die Zukunftsszenarien der EU habe ich in der Schule gelernt. Letztens erst eine Präsentation drüber gehalten. Aber wie gesagt, mein Sozi-Unterricht nicht der beste. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es fünf Zukunftsszenarien gibt. Und eines davon heißt Titanic. Und eines heißt freier Gravitationsraum oder nur Gravitationsraum, offener Gravitationsraum. Das war's. Kennst du dich zufälligerweise mit den fünf Zukunftsszenarien der EU aus?
Das ist spannend, dass du die so benennst. Ich kenne andere fünf Zukunftsszenarien.
Oh, das ist ja witzig. Die Frage ist, wer von uns kennt welche? Also, ich kann mich noch erinnern, es gibt den offenen Gravitationsraum, die Supermacht EU, dann gibt es die Titanic. Aber die zwei anderen weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal kurz nachdenken. Nee. Oder irgendwas mit einer Stern. Das sind alle drei, vier, die ich noch erinnern kann.
Okay, dann darf ich mal zurückfragen. Titanic bedeutet Untergang der EU?
Ja, Titanic war der Untergang der EU. Das heißt, die EU fällt in sich zusammen. Kerneuropa, das vierte Szenario. Das ist also bei der Titanic ist es so, dass einfach alle Zukunft, alle Länder sich schließen, so ja, das war's, und dann geht jeder seinen eigenen Weg. Wie bei einem sehr großen Breakup. Nur halt nicht so toll und nicht so
Okay.
gesund. Aber ich weiß nicht,
Okay.
ob das fünfte ist, zu gerne ist.
Also, ich könnte dir meine fünf Szenarien sagen, die mir einfallen. Die EU, ja, weißt du es
Also,
noch?
ja,
Sag.
Methode Monet war die fünfte.
Ah.
Also, Titanic, Kerneuropa, Methode Monet, Gravitationsraum und Supermacht. Das sind die fünf Zukunftsszenarien, die ich zumindest in der Schule gelernt habe.
Super, jetzt habe ich auch noch was gelernt.
Es würde mich aber interessieren, welche fünf du gelernt hast. Beziehungsweise, wenn es fünf waren.
In der EU hat man vor 5 Jahren sich auch Gedanken gemacht um die Zukunft der EU. Die EU-Kommission, auch wieder unter Jean-Claude Juncker, den ich schon erwähnt habe, hat ein Papier erstellt mit möglichen Szenarien, wie es mit der EU nach dem Brexit weitergehen könnte. Genau, und dann hat man quasi überlegt, ne, so ein bisschen wie so eine Klausur, das kennt man aus dem Verein, man geht zurück und sagt, so, jetzt haben wir ein Jahr gearbeitet, müssen wir mal Klausur halten und schauen, wie es weitergehen könnte. Und so ähnlich hat das die EU auch gemacht. Und eine Idee, und das ist ein bisschen anders beschrieben, nicht so schön, wie ich finde, wie du es gerade gemacht hast, eine Möglichkeit wäre das Szenario weiter wie bisher. Also, ne, die EU-Integration, so wie sie jetzt da ist, auch mit den Kompetenzen in Europa, so einfach weiter. Dann das nächste wäre der Schwerpunkt auf den Binnenmarkt, also dieses wirtschaftliche Argument, dass man sagt, man gibt alles ab, was irgendwie an politischer Zusammenarbeit ist und konzentriert sich nur auf das Wirtschaftliche, auf die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich. Dann, was du auch genannt hast, mit Kerneuropa, wird hier so genannt, wer mehr tun will, tut auch mehr. Also du siehst, deine Beschreibungen sind viel besser als die, die ich jetzt hier bringe. Das wäre quasi das Europa der mehreren Geschwindigkeiten und die Freiwilligkeit, in manchen Bereichen enger zusammenzuarbeiten. Und eine andere Option wäre noch weniger, aber effizienter. Also dass man sich auf weniger Bereiche konzentriert und die dann dafür aber sehr gut macht. Was auch immer das dann wäre. Und viel mehr gemeinsames Handeln wäre quasi diese größte Lösung, dass noch mehr Europa noch stärker zusammenarbeitet. Und das wäre quasi in die Richtung, wie du es, glaube ich, beschrieben hast, Superpower, Supermacht. Also das wären so die Szenarien. Das ist alles auch auf dem Tisch und das wurde auch diskutiert. Da wurden die Staats- und Regierungschefs gefragt, wie sie es denn halten. Und daraus wurde später auch die Idee geboren der Zukunftskonferenz, in dem dann auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt wurden, wie sie es denn halten mit Europa und wo sie die Schwerpunkte sehen.
Da würde ich mich, also bevor ich das eine anschneide, also die Namen finde ich schon irgendwie sehr catchy, wie so ein Werbeslogan, so wer mehr machen möchte, der macht halt auch mehr. Könnte man als T-Shirt-Merchandise verkaufen. Also nur so als kleiner Tipp von mir, ich würde mir vielleicht sogar eins holen, so ein Pulli, was draufsteht, wer mehr machen möchte, macht auch mehr. Was ist die Zukunftskonferenz? Beziehungsweise was war die Zukunftskonferenz?
Die Zukunftskonferenz war auch wieder so was wie eine Klausur, in dem Menschen aus ganz Europa ihre Ideen zur Weiterentwicklung der Europäischen Union einbringen konnte. Das war ursprünglich gedacht, dass man das 2 Jahre lang macht und dann in Bürgerforen darüber diskutiert in den jeweiligen Ländern, welche Ideen die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger der EU haben, wie es weitergehen soll mit der europäischen Integration. Dann kam leider die Pandemie dazwischen und dieser ganze Prozess wurde auf 1 Jahr gekürzt. Es gab aber dennoch zufällig ausgeloste Menschen, die dann in Brüssel und in Straßburg diskutiert haben, wie es mit der Europäischen Union weitergehen soll. Und diese Ideen, die sie dort entwickelt haben, mündeten dann in einem Abschlussdokument und das sind 48 Forderungen und Ideen, wie es mit der EU weitergehen soll. Und die haben sich genau auch mit den Fragen beschäftigt: Titanic, Gravitationsmodell, Methode Monet, Kerneuropa, Supermacht. Das waren auch all die Punkte, die sie dort diskutiert haben.
Habe ich mir schon gedacht. Ich habe mich nur so gefragt, weil also die war das die erste Klausurtagung, wo halt über die wo die catchy Versionen eingesetzt wurden. Die waren alle sehr positiv eingestellt und also wenn ich mich erinnern kann, war da war zum Beispiel die Methode, dass alles zu sich zusammenfallen wird und das Titanic-Szenario war da zum Beispiel nicht dran. Kannst du dir vorstellen, warum? War es einfach nur sehr großer Optimismus oder wurde einfach nicht in die andere Richtung gedacht, dass das jemals passieren könnte?
Naja, ich glaube, man kam da direkt aus diesem Brexit-Schock. Und der Brexit ist ja quasi Modell Titanic. Ne? Also einer sagt, hier kommt ein Eisberg, ja, und ich trete aus. Und es wollte halt keine andere Nation mehr gegen diesen Eisberg fahren. So. Und ich glaube, deswegen mit diesen ganzen Unsicherheiten, die in dem Prozess aufkamen, der Scheidung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, all den Fragen, die bis heute ja nicht wirklich geklärt sind, wir denken nur mal an Nordirland, Irland, die Grenzfrage. Ja, das sind also Dinge, die abschrecken. Und deswegen ist dieses Titanic-Modell oder dieser Ansatz weniger EU nicht kompatibel oder auch nicht en vogue, sexy, was auch immer, um wirklich zukunftsfähig zu sein.
Ich frage mich, wenn es zur Titanic kommen sollte, oder noch besser, eine Kern-Titanic, und nur die Gründungsländer sollten austreten, kann die EU noch so weitermachen wie bisher? Weil es ist ja irgendwie, also schon, aber auf der anderen Seite ist es dann wiederum so, dass halt, wenn der Kern nicht mehr da ist, die OGs, dann ist es dann nicht einfach anders oder different? Also ich hoffe natürlich nicht, dass Deutschland jemals entscheidet, sich dazu. Ich hoffe natürlich nicht, dass Deutschland sich jemals dazu entscheidet. Bitte nicht. Aber falls das passieren sollte, was dann?
Tja, was dann? Es ist eine, also ich glaube, Deutschland wird nicht austreten aus der Europäischen Union. Allein unser Grundgesetz sagt schon, dass wir an einem friedlichen Europa mitwirken sollen. Und die Europäische Union fördert seit 70 Jahren Frieden in Europa. Und die Idee, die ursprünglich da war, bevor es die Europäische Union unter diesem Namen gab, gab es ja mehrere Versionen der Zusammenarbeit. Die Europäische Gemeinschaft, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft oder auch die Montanunion oder Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das ist wirklich der Urschleim, also der Ursprung all dessen, was wir heute Europäische Union nennen. Und dieses System, das in den 50er Jahren geboren wurde, war ja auch ein System, um die verfeindeten Staaten Frankreich, Deutschland, die in diesem Jahrhundert zwei blutige Kriege geführt haben und die Jahrhunderte davor auch zu befrieden. Und die Idee war, wir befrieden Europa, indem wir die zwei Staaten befrieden, indem wir die Gemeinschaft schaffen. Und die Gemeinschaft für Kohle und Stahl überwachte damals eben die Produktion von kriegswichtigen Gütern wie Kohle und Stahl. Und daraus entstand auch die Kommission, die das dann überwachte und auch das Parlament in Vorläuferfunktion, die da mitsprach, was dann damit auch dann passieren sollte oder welche Normen und welche Fördermengen da festgelegt wurden. Und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt wieder nach heute springen, 70 Jahre später, dass die Europäische Union nicht mehr existieren würde, würde Deutschland austreten oder Frankreich austreten. Aber wenn sie zum 31.12. aufhören würde, würde sie zum 1.1. in anderer Form wiederkommen. Neu gegründet werden, in einer anderen Art und Weise, weil wir einfach innerhalb der letzten Jahrzehnte so stark zusammengewachsen sind. Du hast die Methode Monnet vorhin genannt, also dass man in einem Feld, in einem Politikfeld anfängt zu arbeiten, jetzt Kohle und Stahl, und diese Zusammenarbeit ausweitet auf andere Felder wie Landwirtschaft, Umweltschutz, ja, Rocket Science, dass man da einfach auch nicht mehr davon wegkommt, weil die Standards einfach schon da sind. Und selbst in Großbritannien, über das wir jetzt schon viel gesprochen haben, gibt es ja Teile in Großbritannien, die lieber heute schon wieder Mitglied der EU werden möchten als morgen. Schottland zum Beispiel. Die versuchen, diese Angleichung, also die Angleichung an die europäischen Standards in ihrem Land, in Schottland, zu halten. Also deswegen glaube ich, dass die Zusammenarbeit der Völker, die Zusammenarbeit der Menschen in Europa weitergehen würde.
Gibt es eigentlich Wissenschaftler, die sich hinsetzen, darüber philosophieren bzw. nachdenken? Ich versuche wahrscheinlich noch ein anderes Wort, aber mir fällt das gerade nicht ein. Irgendein Wort, bei dem Wissenschaftler sich hinsetzen und darüber nachdenken miteinander, wie die EU sich weiterentwickeln könnte. Gibt es da eine Wissenschaft, die das macht?
Also natürlich die Philosophen, die wissen ja zu allem eine Antwort, wenn sie lange genug drüber nachdenken. Aber es gibt tatsächlich auch seriöse PolitikwissenschaftlerInnen, die darüber nachdenken, wie es mit der EU weitergehen kann. Wir haben hier in Berlin einige gute Forschungsinstitute, auch in der Uni Köln, weiß ich zum Beispiel, gibt es hervorragende Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen. Und auch viele Europalehrstühle hier in Deutschland, aber auch EU-weit, haben das Thema Zukunft der EU in ihrem Curriculum, auf ihrer Agenda und diskutieren darüber und machen auch Forschung dazu, wie es in Europa weitergehen könnte.
Irgendwie habe ich vergessen, dass Politikwissenschaftler existieren. Ich wusste, dass sie existieren, aber irgendwie war es gerade in meinem Kopf, weil ich so, gibt es sowas? Existieren solche Menschen? Aber ja, Politikwissenschaftler, makes sense. Warum ich daran nicht gedacht habe, weiß ich nicht.
Es gibt aber auch Juristinnen und Juristen, die darüber nachdenken, wie die EU als Rechtsgemeinschaft weiter bestehen kann oder sich weiterentwickeln kann. Aber genauso auch Ökonominnen und Ökonomen, die wirtschaftliche Aspekte überdenken, wo man zum Beispiel den Binnenmarkt noch vertiefen kann oder wo europäisches Recht noch besser gestaltet werden könnte. Also gibt es genügend Menschen, die darüber nachdenken.
Es gibt genügend Menschen, die darüber nachdenken. Ein weiterer Spruch, der perfekt auf ein T-Shirt passen würde. Du meinst, dass es im Grundgesetz verankert ist, dass wie das Deutschland sich so dazu daran beteiligen müsste, dafür zu sorgen, dass es zu nochmal. Also, du meinst, dass im Grundgesetz verankert ist, dass Deutschland sich an einem friedlichen Europa beteiligen muss. Heißt das also, wenn irgendwann mal die Regierung sich dazu entscheidet, ohne das Volk bzw. die BürgerInnen zu fragen, ob sie aus der EU austreten würden, einfach selber sagen, wir treten aus der EU aus, könnte man dann eine Klage an den Bundesgerichtshof oder ans Verfassungsgericht stellen und sagen, so, jo, das geht nicht. Oder wenn aber zum Beispiel gewählt wird und Leute gesagt haben, wir wollen aus der EU rausgehen, könnte man dann trotzdem eine Klage an den Verfassungsgericht und das Verfassungsgericht schreiben und sagen, so, jo, das ist gegen das Grundgesetz?
Also wählen darf in Deutschland ja jeder und jede und alle Parteien, die zur Verfügung stehen, können ja auch gewählt werden. Und in Deutschland haben wir ja auch grundgesetzlich garantiert, dass wir Meinungsfreiheit haben. Und das wird ja auch von vielen Menschen gerade, die wir jetzt wahrscheinlich alle denken, wenn es um den möglichen Dexit geht, ja auch in Anspruch genommen. Aber jetzt denken wir das mal weiter und wir hätten eine Situation, in der eine Regierung sagt, wir wollen aus der Europäischen Union austreten, dann müssten sie erst die Verfassung ändern mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und auch der Bundesrat müsste zustimmen, um eben das Grundgesetz zu ändern. Denn in Artikel 23 Grundgesetz steht drin, dass die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied der Europäischen Union an einem friedlichen Europa mitwirkt und alles daran tut, um eben hier gutes Mitglied in der europäischen Einigung in dem Prozess zu sein. So. Das bedeutet, wenn eine Partei offen sagt, sie möchte Europa abschließen, ne, oder verbieten oder austreten, dann handelt sie im Prinzip gegen das Grundgesetz. Es sei denn, man ändert das Grundgesetz, aber diese Mehrheit sehe ich heute nicht. Ich sehe sie nicht im Bundestag, ich sehe sie auch nicht in den Ländern, dass irgendjemand das behaupten würde, dass man ohne die Europäische Union besser dran wäre.
That is interesting. Natürlich, soweit habe ich natürlich nicht gedacht, dass man das die Verfassung ändern müsste. Okay, touché. Touché, sage ich noch. Jetzt eine sehr große Frage, vielleicht auch nicht so groß.
Okay, ich bin gespannt.
Es wäre die Lieblingsaufgabe in Suvi-Klausur beim Thema Europa. Erweiterung, Monet-Methode. Balkanländer und die Türkei. Frage, Aufnahme oder Nichtaufnahme? Ich weiß, dass zum Beispiel die Gespräche mit den Ländern schon begonnen haben, aber also schon seit Jahren in die Länge ziehen. Und jetzt die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Ich habe mir die Argumente angeschaut, weil ich muss das machen, für eine Klausur. Und dann haben wir über die Balkanländer geschrieben und die negativen Argumente waren eigentlich immer sehr, einfach, da waren keine wirklichen, sondern wenn nur so sehr, wie sagt man das? So einfach nur kulturelle Argumente, die ich aber ja nicht wirklich sehen kann, so, jo, was? Seid in Asien, das kann ich jetzt nicht so wirklich verstehen, aber hey. Das waren halt meistens die Argumente, die so als Textbasis gesagt wurden. Und gibt es da eigentlich eine richtige Antwort? Also meine Antwort wäre jetzt natürlich nicht aufnehmen, sondern willkommen in Europa. Aber ist die Frage, wie sieht es da aus? Das ist eine sehr große Frage, wahrscheinlich auch keine Frage, die du beantworten kannst. Aber so im Sinne von, wird das überhaupt irgendwann mal was? Oder wird das, weil es wird auch darüber gesprochen, ich weiß aber nicht mehr wo genau, dass weil die EU so unglaublich lange braucht, um diese Verhandlungen weiterzubringen, es dadurch kommt, dass die Länder halt irgendwann keine Lust mehr haben, sich zu denken, so, jo, warum warten wir eigentlich die ganze Zeit hier, wenn es keine Fortschritte gibt und es nicht so wirklich wirkt, als würden die uns irgendwann aufnehmen. Aber auf der anderen Seite denkt man sich ja schon so, die EU mit 27 Mitgliedsländern ist ja auch schon sehr groß und es ist ja jetzt schon sehr häufig so, dass es zu Uneinigkeiten kommt. Und wenn es dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gibt es Abstimmungen, die halt nur mit einer kompletten Mehrheit angenommen werden kann, dass wenn dann noch andere Länder dazu kommen, dass es dann noch viel, viel schwieriger wird, Sachen durchzubekommen, besonders mit Ländern, wo dann zum Beispiel die Rechte von manchen Menschen eher eingeschränkt ist, obwohl das ja auch ein Teil der Kopenhagener Kriterien war, aber das läuft ja jetzt zurzeit auch nicht wirklich so premium mit den Ländern, die schon in der EU drin sind. Also das ist alles ein sehr großer, ein riesengroßes Fragezeichen, beziehungsweise Semikolon, weil ich mag Semikolons.
Okay, ich versuche mal ein Ausrufezeichen zu finden, um vielleicht auch eine Antwort zu finden auf deine wirklich sehr große Frage. Ich versuche die mal ein bisschen zu portionieren. Vielleicht gelingt mir das da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Okay, du hast die Kopenhagener Kriterien angesprochen. Das sind quasi die Kriterien, die jedes Mitglieds- oder jedes potenzielle Mitgliedsland erfüllen muss. Und wenn die noch nicht Mitglied sind, dann nennen wir sie Kandidatenländer. Und wir haben derzeit 10 Kandidatenstaaten, unter anderem die Türkei, die du angenannt hast, und die Länder auf dem westlichen Balkan. Also immer dieser graue Fleck, wenn man die Europalandkarte anschaut, sind genau die, die eigentlich im Herzen Europas liegen, irgendwie nicht dabei. Und dann haben wir auch Staaten im Kaukasus, vor allem Georgien, das Mitglied werden möchte. Und wir haben die Moldau und auch die Ukraine, die jetzt auch in Aussicht gestellt bekommen haben, Mitglied zu werden. Für all die Staaten gilt, dass sie eben diese Kriterien der Angleichung erfüllen müssen. Und das muss man sich vorstellen, nicht nur wie so eine Seite mit Checkboxen, sondern das ist wirklich ein Katalog. Das sind wirklich mehrere Kapitel an Themen, die die Staaten erfüllen müssen. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel der Türkei. Die Türkei ist seit den 60er Jahren assoziiertes Mitglied der Europäischen Gemeinschaft. Was heißt das? Das heißt, dass seit den 60er Jahren eng mit der Türkei im wirtschaftlichen Bereich bereits zusammengearbeitet wird und in den Nullerjahren wurde ihr in Aussicht gestellt, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden kann. Daraufhin hat die Türkei auch Reformen unternommen, um eben sich diesem europäischen Standard, diesem, ne, ich sage jetzt auch mal, dem Durchschnitt anzugleichen. So. Und auf dem Weg dorthin ist ein bisschen eine Reformmüdigkeit in der Türkei eingetreten, auch ein bisschen Interessensverlust bei den EU-Mitgliedsländern. Und dann haben wir so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, wie du es schon angesprochen hast. Manche sind müde und sagen, für was reformieren wir uns eigentlich hier? Wir kommen doch gar nie, werden nie aufgenommen. Und die anderen Staaten sagen, die Türkei, da haben wir unterschiedliche Gründe, warum wir die nicht aufnehmen wollen. Sei es, weil sie eine große Landwirtschaft haben und unsere Landwirtschaftspolitik dann beeinflussen würden, sei es, weil sie vielleicht gar nicht als europäisches Land bei manchen gesehen werden oder weil sie vielleicht auch andere kulturelle Vorurteile haben, dass zum Beispiel eine muslimische Nation wie die Türkei nicht zu Europa gehören würde. Wenn wir aber die Kriterien anschauen von Kopenhagen und wenn wir auch schon auf die Mitglieder schauen, die wir in der EU haben, dann sind zum Beispiel Themen wie Kultur und Religion nicht ausschlaggebend. Also muslimische Länder können Mitglied der EU werden. Da steht nirgends ein Verbotsschild bei diesem Thema. Aber wo ein großes Ausrufezeichen steht, ist zum Beispiel bei der Frage der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. Und da hat die Türkei in den letzten Jahren erhebliche Rückschritte erlebt, sodass sie eben nicht mehr diesen Kriterien standhalten. Und deswegen sind auch die Diskussionen in dem Beitrittsprozess der Aufnahme der Türkei auf Eis gelegt worden. Deswegen führen wir gerade keine Beitrittsgespräche mit der Türkei. Und für die anderen Staaten des westlichen Balkans, denen wurde schon lange in Aussicht gestellt, dass sie Mitglied werden können. Aber auch hier ist es sehr differenziert. Jedes Land hat so eine eigene Geschichte mit der EU. Vielleicht nur noch das Beispiel des Kosovo, ist ja ein relativ junger Staat auf dem Balkan. Wurde zum Beispiel noch nicht von allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt, unter anderem von Spanien nicht, weil Spanien auch eine separatistische Bewegung hat in Katalonien und im Baskenland und würde die spanische Regierung jetzt das Kosovo anerkennen, das sich aus einem anderen Staat heraus gebildet hat, würde sie quasi innenpolitische Probleme bekommen, wenn dann die Basken oder die Katalanen sagen, aha, also die Kosovaren, die anerkennt ihr jetzt, aber uns, wir, die wir auch nach Unabhängigkeit streben, uns verweigert ihr die Unabhängigkeit. Also deswegen ist es ein sehr komplexes Thema, wenn wir auf den Erweiterungsprozess schauen. Und es lohnt sich auch, und das empfehle ich jedem Hörerinnen und jedem Hörer, da auch mal drauf zu gucken und das auch kritisch anzuschauen. Aber im Prinzip ist das Versprechen da, dass die Mitglied oder dass die Kandidatenstaaten auch Mitglied der EU werden. Und das sollten wir als Europäische Union auch erfüllen. Und jetzt der letzte Teil deiner Frage, die du auch noch genannt hast, war nämlich die Einstimmigkeit. Wie sieht denn so eine erweiterte EU der 33 Mitglieder dann aus? Gerade wenn wir in manchen Themen noch Einstimmigkeit brauchen, kriegen wir dann Konsens bei 33 nationalen Stimmen, 33 Staats- und Regierungschefs bei einem bestimmten Thema, gerade zum Beispiel bei der Sicherheits- und Außenpolitik? Es wird schwierig. Also bevor wir die neuen Staaten aufnehmen, sollten wir die Europäische Union auch reformieren.
Nein, ich hab's verloren. Ich muss kurz nachdenken. Ich hab's wieder gefunden. Die Gewaltenteilung in Deutschland, Exekutive, Judikative, Legislative, beziehungsweise um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel ein Organ nicht genug Macht hat. Gibt es das auch für die EU?
Ja.
Was ist das da? Würde mich interessieren, weil daran konnte ich. Also, ich glaube, es gibt den Europäischen Gerichtshof.
Ja.
Und das Parlament. Mhm. Es gibt ja sogar drei Parlamente. Was ich sehr witzig finde.
Echt? Sag mal, wo gibt es diese drei Parlamente?
Eins in Frankreich, eins in Belgien und eins, glaube ich, in Luxemburg oder irgendwo anders in einem anderen kleinen Land. Und es wird meistens immer zwischen den beiden hin und her gesetzt. Ich habe auch was letztens erst herausgefunden, dass es eins in. Nein, dass es in Belgien eins gibt, das wusste ich, oder? Ich weiß nicht. Ich war auf jeden Fall in den drin. Das hat mich sehr überrascht, weil dann stand ich da drin und war so, jo, warum wusste ich das nicht? Aber okay, cool. In Luxemburg war ich das jetzt noch nicht, aber ich habe gerade da auch eins stehen. Und da nicht so ein bekanntes. Oder vielleicht ist es auch gar nicht. Es gibt ja, jedes Parlament hat seine eigene, wie heißt es nochmal, seine eigene Grund, warum es existiert. In dem einen wird nur entschieden, in dem anderen ist das nicht ein bisschen unnötig, aber hey. Wenigstens werden die Räume benutzt.
Gewaltenteilung in der EU ist auch ein wichtiges Thema. Du hast schon mehrere Institutionen genannt. Das ist eben das Parlament, das Europäische Parlament, das wir auch nächstes Jahr im Juni wählen.
Go vote!
Genau. Und wir haben die Kommission. Ich habe gerade eben schon von Jean-Claude Juncker gesprochen, der damals EU-Kommissionspräsident war. Wir haben jetzt gerade eine deutsche Kommissarin als Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen. Und wir haben noch einen dritten Körper, der bei der Gesetzgebung mitwirkt. Das ist der Ministerrat. Das sind quasi die Zusammenkunft der FachministerInnen aus den jeweiligen EU-27. Also wenn Landwirtschaftstreffen ist, das nennt sich dann Agri-Fisch, so heißt diese Zusammenkunft, also Agriculture and Fisheries, da reist dann für gewöhnlich unser Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist das gerade dorthin und diskutiert mit seinen 26 Kollegen. Und das Parlament trifft sich auch regelmäßig, mindestens einmal im Monat. Und der Hauptsitz des Parlaments ist Straßburg. Und ein Nebensitz des Parlaments ist in Brüssel. Und in Luxemburg sitzt die Verwaltung unter anderem. Der Sprachendienst sitzt unter anderem in Luxemburg. Und das bedeutet, dass wenn du in Straßburg bist, in dem Hauptgebäude, in dem offiziellen Sitz des Parlaments, und du die Debatten dir anhörst, die ParlamentarierInnen sprechen, kannst du das in deiner eigenen nationalen, in deiner Muttersprache anhören. Also wenn du Malteserin bist und du bist in Straßburg, dann kannst du den Debatten live übersetzt lauschen in Maltesisch oder Gälisch oder Französisch. Und das Gleiche gilt auch für alle Dokumente, die erstellt werden, die kannst du in deiner Muttersprache lesen. Und zur Gewaltenteilung gehört auch, dass wenn Streitigkeiten da sind zwischen den einzelnen Institutionen, dass es ein Gericht gibt, das dann Recht spricht. Und das ist der Europäische Gerichtshof. mit Sitz in Luxemburg.
Straßburg kann ich nur empfehlen, eine sehr schöne Stadt.
Absolut, absolut. Kann ich wirklich auch nur empfehlen. Straßburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich komme da aus der Ecke. Und es ist immer ein Erlebnis, in diese wirklich schöne Stadt zu gehen. Und weißt du, warum dieses Parlament den Hauptsitz in Straßburg hat?
Ich glaube nicht.
Das hat unter anderem auch mit der Geschichte zu tun, die ich vorhin erzählt habe, dass eben Deutschland und Frankreich ja oft Krieg geführt haben und man für das Parlament und für die Aussöhnung einen symbolträchtigen Ort gesucht hat. Und das war eben Straßburg, weil Straßburg als Hauptstadt des Elsasses eine Region ist, die in den letzten Jahrhunderten oft die Nationalität gewechselt hat. Also einmal Deutsch, Französisch, Deutsch, Französisch. Und man wollte auch als Symbol und als Mahnung an uns alle, die nach dem Krieg geboren sind, mitgeben, dass man Konflikte auch verbal aushandeln kann, am Tisch und nicht auf dem Schlachtfeld. Und deswegen hat man Straßburg als Ort gewählt, in dem die ParlamentarierInnen Europas zusammenkommen sollen und Konflikte lösen sollen und gute Gesetze für uns Bürgerinnen und Bürger erlassen sollen. Deswegen Straßburg.
Jetzt wäre es nur schön, wenn Straßburg erreichbar wäre mit Zug und mit Zug und Bus und Bahn aus Deutschland aus wäre. Also es ist erreichbar, aber es könnte angenehmer sein, weil das letzte Mal, dass ich dorthin gefahren bin, ist mir ein Zug ausgefallen und da musste ich eine Stunde am Straßburger Hauptbahnhof sitzen, ohne dass überhaupt irgendjemand gesagt hat, so, jo, der Zug fällt überhaupt aus. Und dann, das wird einfach nicht angezeigt. Sehr angenehm. Und man denkt sich, die Deutsche Bahn wäre schlimm. Also Leute, wenn ihr das nächste Mal euch beschwert über die Deutsche Bahn, es kann schlimmer sein. Es geht schlimmer. Schlimmer geht's immer. Ein wunderschöner Abschlusssatz. Also finde ich. Schlimmer geht's immer. Auch ein sehr guter T-Shirt-Spruch. Just saying, werfe ich mal in den Raum. Ich würde jetzt die Abmoderation machen, obwohl ich schon sehr gut damit angefangen habe, finde ich. Aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt über die EU, über die Zukunftsszenarien und auch zum Beispiel, warum das Parlament seinen Hauptsitz in Straßburg hat. Hier war Romance für euch. Schaut euch auf jeden Fall den Rest der Woche an. Vergesst nicht, nächstes Jahr wählen zu gehen. Europawahlen 2024. Seid dabei, wenn ihr 16 seid. Es ist so wichtig und es ist cool, in Wählen zu gehen. Das ist das erste Mal, dass ich wählen darf, weil ich jetzt erst 18 geworden bin. Also, yay! Und möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen,
Go vote, ganz ehrlich.
Manuel?
Besser geht's nicht. Bleibt interessiert, verfolgt die Europäische Union, verfolgt auch die Diskussionen jetzt gerade im Vorfeld der Europawahlen. Schaut euch das Angebot der Parteien an und weltweise und weltdemokratisch und proeuropäisch.
Weltweise und pro-demokratisch. Ja, ein sehr guter. Haltet euch daran. Oh, ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr ablaufen wird. Ja, ciao, Leute.